Heute spreche ich mit meinem ersten Experten, Jakob Nann. Es geht darum, wie die Schule und das Ursulinenkloster in den 1800er Jahren überhaupt gegründet wurden und wie die Entwicklung bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts ablief. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass im 19. Jahrhundert im ja doch eher schon unbedeutenden Städtchen Haselünne eine Schule gegründet wurde?
Nun, zuerst einmal sollte man dazu sagen, dass es in Haselünne schon eine lange Bildungstradition gibt. Die erste Schule hier in Haselünne war eine Lateinschule, deren Gründung wird sogar auf Karl den Großen zurückgeführt. Im 17. Jahrhundert nach Christus dann gründeten die Klarissen einen anderen Frauenorden, ein erstes Kloster hier, an dem auch eine Mädchenschule angeschlossen war. Beides wurde aber, als das Emsland in der Zeit Napoleon Bonapartes unter französischer Besatzung stand, geschlossen. Der Wunsch der Haselünner, wieder eine Klosterschule in Haselünne zu haben, starb dabei aber nicht aus.
Wieso das? War die katholische Prägung den Bürgern von so großer Bedeutung oder gibt es andere Gründe?
Um diesen Wunsch zu verstehen, sollte man sich zuerst einmal das Bildungssystem im 19. Jahrhundert in Deutschland anschauen. Da gab es Elementarschulen, die sind in etwa mit unseren heutigen Grundschulen vergleichbar, wurden aber strengstens nach Jungen und Mädchen aufgeteilt. Und für die Mädchen war der Bildungsweg nach dieser Elementarschule im Normalfall eben schon zu Ende. Es gab allerhöchstens die Möglichkeit, eine sogenannte höhere Töchterschule zu besuchen. Das war aber nur den Mädchen möglich, die, daher kommt ja auch der Name, aus wohlhabenderen Familien mit einer hohen gesellschaftlichen Stellung stammten. Und die Elementarschule, die wurde auch Volksschule genannt, war in vielen Fällen auch mit einem Schulgeld verbunden, was natürlich für viele ärmere Bürger, gerade auf dem Land, eine Belastung darstellte. Die Ursulinen haben dieses Schulgeld nicht gefordert und allein das war schon Grund genug für die Haselünner Bürger, darauf zu hoffen, dass es hier wieder eine Klosterschule geben könnte.
Und dazu kam es dann im Jahr 1854 auch.
Genau. Zunächst einmal gründete sich in Haselünne eine Schulkommission, die zwei Aufgaben hatte. Einerseits musste sie einen Orden finden, der überhaupt bereit war, Schwestern abzustellen, die die Haselünner Schule übernehmen. Und andererseits musste die Kommission auch noch Geld auftreiben, um die Klostergebäude, die nach der französischen Besatzungszeit an die Armenversorgungskommission der Stadt Haselünne gefallen waren, zu kaufen. Dabei wurde nämlich nur ein Fünftel des Betrages von der Stadt Haselünne übernommen. Der Rest musste mit Spenden finanziert werden. Der Schulkommission gelang es, das Ursulinenkloster in Dorsten, das liegt in der Nähe des Ruhrgebiets, zu überzeugen, in Haselünne wieder ein Kloster mit angeschlossener Schule zu gründen. Dann mussten, auch 1854 gab es natürlich schon Bürokratie, Genehmigungen von Staat und auch von der Kirche eingeholt werden. Und am 28. Juni 1854 trafen schließlich die ersten Ursulinen in Haselünne ein. Kurz darauf haben sie auch die Elementarschule für Mädchen übernommen und wieder eine höhere Töchterschule gegründet.
Wie wurden diese Schulen denn von den Haselünnern angenommen?
Die Elementarschule wurde in den nächsten Jahren durchgehend von ungefähr 180 Schülerinnen besucht. Und das Besondere, das muss man hier auf jeden Fall noch einmal erwähnen, ist die Tatsache, dass der Unterricht kostenlos war. Das ist ein wirklich großer Fortschritt auf dem Gebiet der Mädchenbildung und war auch zu dieser Zeit alles andere als üblich. Die höhere Töchterschule hingegen war nicht kostenlos. Der Besuch war aber für die Haselünner Mädchen günstiger als für deren Mitschülerinnen aus den Niederlanden oder Westfalen. Schließlich mussten die Haselünnerinnen nicht im Pensionat, also im Internat der Schule wohnen, sondern konnten zu Hause schlafen. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass die höhere Töchterschule nur wenige Schülerinnen aus Haselünner hatte. Die 40 Plätze, die an dieser Schule vergeben wurden, waren fast durchgängig gefüllt, aber eben vor allem mit Schülerinnen, die aus Westfalen oder aus den Niederlanden stammten. Das spricht aber natürlich auch für die Schule. Die öffentliche Wahrnehmung war auch über Haselünne hinaus die einer qualitativ sehr guten Schule. Und auch das Kloster wurde immer unabhängiger vom Mutterhaus in Dorsten. Bald war es sogar wirtschaftlich selbstständig.
Das klingt ja erstmal nach einer sehr guten Entwicklung. Aber gab es denn auch Schattenseiten?
Ja, und zwar vor allem ab 1872. Dann kam es nämlich zum sogenannten Kulturkampf. Um diese Entwicklung zu verstehen, muss man wieder einen Blick in die Geschichtsbücher werfen. In den Jahren 1864 bis 1871, man spricht da von den drei Einigungskriegen, wandelte sich Deutschland von einem losen Verbund vieler Kleinstaaten mit unterschiedlichen Fürsten, Königen, Fürstbischöfen und anderen Machthabern zu einem einzigen großen Kaiserreich. Natürlich gab es viele Menschen, die bis dahin als deutsch erachtet wurden und nun kein Teil des Reiches waren, zum Beispiel in Österreich, genauso wie im Deutschen Kaiserreich viele Nichtdeutsche, zum Beispiel Polen, lebten. Dieses Kaiserreich wurde maßgeblich vom Königreich Preußen geführt. Der preußische König war deutscher Kaiser, der preußische Ministerpräsident deutscher Reichskanzler. Und eben dieser Reichskanzler, Otto von Bismarck ist sein Name, befand sich im Clinch mit der katholischen Kirche.
Wieso denn das? Bismarck selbst gilt immerhin als Christ.
Dafür gab es mehrere Gründe. Einerseits gab es die Zentrumspartei, die als politischer Arm der katholischen Kirche in Deutschland zu betrachten ist. Diese war eigentlich auch eine konservative Partei, die Bismarcks Politik tendenziell offen gegenüberstand. Aber sie kooperierte eben auch mit Vertretern von Minderheiten, wie eben den Polen. Das machte für Bismarck die Zentrumspartei und damit auch alle Katholiken pauschal zu sogenannten Reichsfeinden. Außerdem gab es vor allem in Preußen Vorbehalte gegenüber Katholiken in staatlichen Ämtern. Denn diese fühlten sich ja nicht nur gegenüber dem Kaiser verpflichtet, sondern auch noch gegenüber dem Papst in Rom. Diese Strömung unter den Katholiken wird auch als Ultramontanismus bezeichnet. Deshalb galten die Katholiken als politisch zu unzuverlässig. Die Kirche selber wurde dann auch noch von den liberalen Parteien im Reichstag als rückständig angesehen. Und zu Anfang seiner Regierungszeit stützte sich Bismarck eben vor allem auf diese liberalen Parteien. Dazu kam auch noch der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten, der zwar seit dem Dreißigjährigen Krieg nicht mehr in einem Krieg ausgebrochen war, aber immer noch im Hintergrund schwelte. Und die Tatsache, dass Preußen eben ein sehr evangelisch geprägter Staat war, tat dann ihr Übriges. Und deshalb wurden die Tätigkeiten der katholischen Kirche in Deutschland ab 1872 ziemlich stark eingeschränkt. Das bezog sich eben vor allem auf die Bildung und erreichte 1875 mit dem Verbot von fast allen Orden auf deutschem Staatsgebiet ihren Höhepunkt. Weiterhin erlaubt waren nur die Orden, die sich um Krankenpflege kümmerten, da dieses Gesundheitssystem sonst in sich zusammengebrochen wäre. Dieser Konflikt wurde erst ab 1886 beigelegt, als der politische Rückhalt für Bismarcks Kulturkampf und auch für Bismarcks Politik im Allgemeinen zunehmend schwand.
Und was waren die Auswirkungen dieser Entwicklung auf Haselünne?
Zunächst wurde die Elementarschule 1873 wieder in staatliche Hände gegeben. Das stellte für die Haselünnerinnen einen klaren Rückschritt in der Mädchenbildung dar. Immerhin wurde jetzt wieder ein Schulgeld eingeführt. Die höhere Töchterschule aber wurde bis 1875 weiterbetrieben.
Und 1875 wurden dann alle Orden verboten.
Genau. Das geschah natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Den Orden wurden, je nach Tätigkeit des Ordens, verschiedene Schonfristen eingeräumt. Die Haselünner Ursulinen aber haben sehr vorausschauend gehandelt und sich frühzeitig schon ein neues Klostergebäude in Nimwegen gekauft. Die von ihnen sogenannte Marienburg. In Nimwegen, also in den Niederlanden, gab es diesen Kulturkampf eben nicht. Sie zogen dann, sobald sie aus Haselünne ausgewiesen wurden, mitsamt ihrer höheren Töchterschule um und konnten diese in Nimwegen sogar ausbauen. Dort gab es bald über 100 Pensionärinnen, die nicht nur aus den Niederlanden und Deutschland, sondern auch aus England und Frankreich kamen. Dazu gab es dann eine etwas kleinere höhere Töchterschule, nur für die Mädchen aus Nimwegen, eine sogenannte Armenschule und ein Kindergarten.
Das Kloster entwickelte sich also in Holland gut weiter. Wie sah es denn jetzt in Haselünne aus?
Die Auswirkungen auf Haselünne waren in Sachen Mädchenbildung gar nicht mal so gravierend, wie man vielleicht erwartet hätte. Die wichtigste Rückentwicklung war wohl die Wiedereinführung des Schulgeldes an der Elementarschule. Dort wurde der Unterricht aber, der ja jetzt von neuen weltlichen Lehrerinnen geführt wurde, sowohl von den Schülerinnen als auch von deren Eltern nachweislich sehr positiv aufgenommen. Der Wegfall der höheren Töchterschule hingegen war für die Haselünner-Mädchenbildung geradezu irrelevant. Die allermeisten Schülerinnen stammten nämlich sowieso aus anderen Regionen. Für die war es nicht weiter wichtig, ob die Schule jetzt in Haselünne oder in Nimwegen stand. Für Haselünne waren diese Entwicklungen also durchaus verkraftbar. Und für das Kloster und die Mädchenbildung, wenn man sie jetzt über Haselünne hinaus betrachtet, sogar sehr gut. Das ist aber eben vor allem dem wirklich klugen und wirklich vorausschauenden Handeln der Klosterleitung im Jahr 1875 zu verdanken, als sie frühzeitig auf die politischen Entwicklungen reagierte und daraus sofort die richtigen Konsequenzen zog. Nur so konnte das Kloster problemlos weiter bestehen. Andere Klöster, zum Beispiel das Mutterhaus in Dorsten, haben das so nicht geschafft. Und 1888, nachdem der Kulturkampf schließlich beigelegt worden war, kehrten die Ursulinen auch wieder zurück nach Haselünne.
Und dort nahmen sie den Schulbetrieb dann wieder auf.
Nur die höhere Töchterschule, die Elementarschule, blieb fortan in staatlicher Hand. Die höhere Töchterschule aber wurde mit einer einzigen Unterbrechung in der Zeit des Dritten Reichs weiterbetrieben und wandelte sich nach und nach in das Gymnasium, das wir heute kennen. Das Kloster besteht auch noch, ist aber in den 1970er Jahren umgezogen.
Wie ist also das Engagement der Ursulinen in Haselünne mit Blick auf das 19. Jahrhundert insgesamt zu bewerten?
Aus meiner Sicht höchst positiv. Gerade die höhere Töchterschule zeichnete sich nämlich schon früh durch eine untypische Bildung aus. Sie bereitete Mädchen nicht so sehr, wie es sonst üblich war, auf ein Leben als Nonne oder Hausfrau vor, sondern versorgte sie darüber hinaus mit weltlicher Bildung in Schulfächern, die den heutigen schon sehr ähnlich sind. Haushaltsführung war etwas, was die Eltern als Option dazu buchen konnten, aber nicht die Regel im Schulalltag. Gerade deshalb haben die Ursulinen für die Mädchenbildung in Haselünne und Umgebung geradezu unschätzbar viel geleistet.